Die israelische Armee hat offenbar einen der drei wichtigsten Hamas-Führer getötet. Aber kommt Israel damit seinem eigentlichen Ziel wirklich näher, die Hamas zu zerschlagen und die eigene Bevölkerung zu schützen? Darüber habe ich mit Thomas Avenarius gesprochen. Er ist Kriegs- und Krisenreporter bei der SZ und gerade ist er in Tel Aviv. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Marwan Issa heißt der Mann, um den es geht. Er gilt als drittwichtigster Mann der Hamas im Gazastreifen. Er soll die Terrorattacke auf Israel vom 7. Oktober mitgeplant haben und jetzt ist er offenbar tot. Die israelische Armee hatte schon vor einer Woche mitgeteilt, dass sie Issa bei einem Luftangriff möglicherweise getötet hat. Er soll sich da in einer unterirdischen Anlage versteckt gehalten haben, etwa in der Mitte des Gazastreifens. Die Hamas selbst, die hatte den Tod von Marwan Issa bislang aber nicht bestätigt. Am Montagabend aber, da haben jetzt auch die Amerikaner davon gesprochen, dass Marwan Issa von der israelischen Armee getötet worden ist. Bei einer Pressekonferenz hat sich Jake Sullivan dazu geäußert, der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten. Und dabei Israels Vorgehen im Gazastreifen auch kritisiert. Zwar würden die Amerikaner nach wie vor hinter Israel stehen, wenn es darum geht, die eigene Sicherheit zu verteidigen und die Täter des 7. Oktober zu fassen. Aber Sullivan hat auch ganz klar verurteilt, dass mehr unschuldige Zivilisten in diesem Krieg umgekommen sind als in allen anderen Angriffen auf Gaza zusammen, darunter tausende Kinder. Und dann formuliert er eine klare Aufforderung an die israelische Regierung.
A military plan cannot succeed without an integrated humanitarian plan and political plan.
Um militärisch erfolgreich zu sein, sagt Sullivan, braucht es immer auch einen Plan für die humanitäre Versorgung und einen politischen Plan. Der US-Präsident hat immer wieder gesagt, Israel brauche eine klare Strategie, wie es nach der Militäroperation weitergehen soll. Nur, wie könnte so ein Plan für die Zeit nach dem Krieg aussehen? Und was bedeutet der Tod von Marwan Issa für die Hamas? Darüber habe ich mit Thomas Avenarius gesprochen, am Telefon in Tel Aviv. Thomas, vielleicht kannst du mir kurz erzählen, wer war denn Marwan Issa und warum gilt er als drittwichtigster Mann in der Hamas?
Ja, Marwan Issa ist wirklich der drittwichtigste Mann in der Hamas. Er ist der stellvertretende Chef des bewaffneten Armes, der Qassam-Brigade. Und er galt so eine Art Mastermind auch für den Angriff vom 7. Oktober. Er soll jetzt bei einem Luftangriff auf einen Tunnel ums Leben gekommen sein. Es gab lange Unsicherheit und offenbar ist er schon vor einer knappen Woche getötet worden, aber jetzt scheint es festzustehen.
Es ist ja das erklärte große Ziel der Israelis, die Hamas zu zerschlagen. Und dazu gehört natürlich, die militärische Führung auszulöschen, um mal den drastischen Begriff zu verwenden. Aber ist nicht eigentlich diese Frage, also wie viele militärische Einrichtungen haben wir zerstört, wie viele Kämpfer wurden getötet, ist es nicht vielleicht die falsche Frage?
Naja, also zuallererst mal ist es natürlich ein Erfolg für die Israelis, wenn sie die Führung der Hamas ausschalten können. Der wichtigste gesuchte Feind ist Yahya Sinwar. Das ist der Chef der Hamas, der das Militärische und das Nicht-Militärische unter sich hat. Und der regelrecht verhasst ist in Israel, weil er als der Vater des 7. Oktobers gilt. Dann kommt dazu der Militärchef Mohammed Deif, den sie seit Jahren suchen und angeblich schon mehrfach schwer verletzt haben, der immer wieder entkommen konnte. Und sie haben auch noch eine Reihe Führer aus der zweiten Reihe sozusagen getötet. Aber auch wenn man die gesamte Führung ausschaltet, stellt sich natürlich die Frage, ob man damit die Hamas als Organisation ausschalten kann. Vielleicht nur zur Erinnerung, die Hamas ist nicht nur eine militärische Organisation, ist nicht nur eine Terrorgruppe, sondern ist auch so eine Art Partei und hat die gesamte zivile Verwaltung im Gazastreifen organisiert. Das heißt, die hat die gesamte Gesellschaft dort durchsetzt, hat auch Wohltätigkeitsarbeit geleistet, hat Schulen gehabt, hat Einrichtungen für Frauen gehabt. Also die Hamas ist viel, viel mehr als eine reine Terrororganisation und das wird es auch sehr schwer machen, sie zu zerschlagen.
Du hast es ja jetzt quasi eigentlich schon selbst beantwortet, indem man den Kopf abschlägt, ist man dem Frieden noch nicht unbedingt ein Stück näher gekommen. Warum ist das trotzdem dem Eindruck nach das oberste Ziel und müsste nicht eine andere Sache das oberste Ziel werden?
Naja, um den Ausdruck vom abgeschlagenen Kopf aufzugreifen, die Hamas hat ja noch einen Kopf außerhalb des Gazastreifens. Also in Katar sitzt ja die Auslandsführung, das Politbüro der Hamas. Das heißt, die Führung im Gazastreifen auszuschalten, heißt noch lange nicht, dass die Hamas politisch führungslos wäre. Das stimmt so nicht, sondern die hat eine Führung. Das Zweite ist, und das sagen Leute, die sich gut auskennen, dass die Hamas natürlich auch eine Idee ist und für eine Idee steht. Und das ist der Widerstand gegen Israel. Aus palästinensischer Sicht ist es der Widerstand gegen Besatzung und ist es vollkommen gerechtfertigt. Und diese Idee findet jeder Palästinenser gut. Da sollten wir uns in Europa nichts vormachen. Jeder Palästinenser befürwortet den Widerstand gegen Israel. Und dafür steht die Hamas. Früher stand dafür Yasser Arafat und die Fatah-Partei. Und heute steht dafür Hamas.
Und wie können denn die Israelis gegen diese Idee, also was würdest du sagen, was wäre die cleverste Entscheidung, mit dieser Idee quasi umzugehen?
Naja, israelische Fachleute wie der frühere Geheimdienstchef Ayalon haben ja gesagt, man muss die Organisation natürlich militärisch zerstören. Es ist eine Terrorgruppe und wie gefährlich sie ist, hat sich am 7. Oktober ja gezeigt. Man muss ihre Waffen zerstören, man muss ihre militärischen Einheiten, soweit das geht, zerschlagen. Aber gleichzeitig muss man den Palästinensern eine Zukunftsperspektive bieten. Und die kann ja nach allem, was wir wissen, nur in der Zwei-Staaten-Lösung bestehen. Da dieses Land in irgendeiner Form zwischen den Israelis oder den Juden und den Arabern, den Israelis und den Palästinensern aufgeteilt werden muss. Wenn man die Idee hat, eine vernünftige Zwei-Staaten-Lösung auf die Beine zu stellen, dann könnte man wahrscheinlich unter den Palästinensern ein Klima erzeugen, in dem sie verstehen, dass sie mit einem eigenen Staat jetzt oder bald weiterkommen als mit militärischem Widerstand, der bis jetzt für die Palästinenser eigentlich zu nichts geführt hat.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass sowohl ehemalige hohe Geheimdienste als auch die jetzige Führung der Geheimdienste sieht es eigentlich genau als die Lösung, eben die Zwei-Staaten-Lösung. Warum wird sie denn politisch immer noch nicht wirklich angestrebt?
Naja, also da geht es einerseits um die kurzfristigen politischen Fragen und um die langfristigen politischen Fragen. Benjamin Netanyahu will die Zwei-Staaten-Lösung nicht, das hat er auch immer wieder offen gesagt. Das hat verschiedene Gründe. Er gehört zu den rechten Politikern in Israel, die den Palästinenserstaat aus Sicherheitsgründen ablehnen, zum Teil aber auch aus grundsätzlichen Gründen, dass sie das ganze Heilige Land oder ganz Palästina, wie man das nennen möchte, nur für die Juden möchten. Das ist die eine Position. Und die andere Position ist, dass auch die Befürworter der Zwei-Staaten-Lösung eigentlich nicht leugnen können, dass die Zwei-Staaten-Lösung im Moment nicht möglich ist, weil weite Teile der Westbank, also des größeren Teil der Palästinensergebiete, Gaza und Westbank, bereits von jüdischen Siedlungen durchzogen ist. Das heißt, man müsste eine Lösung finden, wie man diese Siedler nach Israel reintegriert, damit man wirklich einen palästinensischen Staat gründen kann. Und dann kommen eine Reihe weiterer Fragen. Darf dieser palästinensische Staat bewaffnet sein und eine Armee haben? Das wird man aus israelischer Sicht zumindest vorläufig ablehnen, weil man Angst vor den Palästinensern haben müsste. Aber das sind die zweitrangigen Fragen. Die erste Frage ist, wie viel Territorium kriegen die Palästinenser und was macht man mit den Siedlungen in der Westbank, die einer fairen Zwei-Staaten-Lösung längst im Wege stehen?
Okay, angenommen, es würde jetzt der israelischen Armee gelingen, diese zwei anderen Führer der Hamas auch noch zu töten. Wie wahrscheinlich ist denn oder was braucht es dann noch, damit man anfangen kann, sich mit diesen Fragen, die du gerade genannt hast, wirklich zu beschäftigen?
Also erstmal bezweifle ich, dass der Tod der beiden Führer schon dazu führt, dass die Hamas einfach die Waffen niederlegt. In jeder Kommandokette, in jeder militärischen Organisation sind Leute, die für die getöteten Führer einsteigen können. Das ist ja völlig normal. Die zweite Frage ist, wenn man über Frieden redet, wie reguliert man den Wiederaufbau von Gaza? Die Leute haben ja kein Dach mehr über dem Kopf. Da wird es viele Milliarden von Dollar oder Euros brauchen. Da wird es sehr viel Zeit brauchen. Da reden wir von 5, 6 oder 10 Jahren, um das alles wieder aufzubauen. Dann muss man Fragen lösen, wie dieser Teil Gaza, der ja im Mittelmeer ist und mit der Westbank nicht verbunden ist, in irgendeiner Form mit der Westbank verbunden wird, damit das ein Staat sein kann. Da gibt es viele Modelle, die sind aber alle nicht so praktisch durchzusetzen. Da gibt es Modelle von Gebietstausch, von einem Tunnel, mit dem man die beiden verbindet. All diese Fragen müssten dann erst gelöst werden. Aber die Frage ist natürlich, wie friedensbereit ist die Hamas im Moment? Also manche Leute sagen ja, die Hamas würde überhaupt nie aufgeben, ihre Ziele zu erreichen zu wollen, nämlich die vollständige Inbesitznahme Palästinas. Und das ist zumindest etwas, was man ernsthaft erwägen muss. Ist die Hamas wirklich friedensbereit oder ist sie es nicht?
Wie friedensbereit ist denn Israel?
Na, das ist die Frage, die man genauso wenig leicht beantworten kann. Es gibt Kräfte, rechte Kräfte in Israel, die nichts mit der Zwei-Staaten-Lösung im Sinn haben. Das sieht man in Deutschland, glaube ich, nicht wirklich realistisch. Die Kräfte um die Siedlergruppen und um die rechten Parteien wollen keine Zwei-Staaten-Lösung. Und die sagen ganz, ganz offen, dass man die Palästinenser aus Gaza vertreiben soll, Gaza wieder besiedeln sollen, dass man die Palästinenser auch aus der Westbank vertreiben, nach Jordanien treiben soll, weil sie da angeblich hingehören als Araber. Das sind radikale Modelle und radikale Vorstellungen auf jüdischer Seite, die sich in keinster Weise von den Vorstellungen auf der arabischen Seite unterscheiden. Und wenn ich das noch sagen darf, heute ist in der Jerusalem Post, also einer sehr, sehr angesehenen Zeitung in Israel, eine halbseitige Anzeige, die nicht namentlich genannt ist, wo Leute allen Ernstes fordern, man müsse in Gaza Carpetbombing, also Flächenbombardements ausführen, man müsse die 24 Stunden mit Artillerie beschießen, man müsse alle Menschen, die dort leben, quasi ausrotten, weil jeder Palästinenser praktisch Hamas sei und man müsse die, die das überleben, dann nach Jordanien oder nach Ägypten treiben. Also die Friedensbereitschaft in Teilen der israelischen Gesellschaft, ich sage nicht bei der Mehrheit, aber in Teilen der israelischen Gesellschaft, die geht auch gegen Null.
Thomas, vielen Dank, dass du für uns dich dem vor Ort weiter aussetzt, um uns von dort zu erzählen.
Gerne.
Im Oktober 2022 ist im bayerischen Aschau die 23-jährige Hanna Wörndl ums Leben gekommen. Sie ist in einem Bach ertrunken. Lange war aber unklar, wie es dazu gekommen ist. Nun hat die Jugendkammer vom Landgericht in Traunstein einen 22 Jahre alten Mann verurteilt. Wegen schwerer Körperverletzung und Mord muss er 9 Jahre ins Gefängnis. Der junge Mann soll Hanna schwer misshandelt und dann in den Bach geworfen haben. Die Aufarbeitung des Falls hat sich lange hingezogen, auch weil es keine klaren Beweise für die Schuld des Mannes gab. Jetzt ist er wegen verschiedener Indizien verurteilt worden. Seine Anwälte haben aber angekündigt, in Berufung zu gehen. Das Urteil ist also noch nicht rechtskräftig. An welches Land denken Sie, wenn es um Wein geht? Würde mal tippen, ähnlich wie ich, an Frankreich, Italien, Spanien, vielleicht noch Südafrika oder Argentinien. Aber bald schon könnte im Supermarktregal noch ein ganz anderes Herkunftsland auf den Schildern stehen. China. China ist inzwischen einer der größten Weinproduzenten der Welt. Mein Kollege, unser China-Korrespondent Florian Müller, der hat deshalb einen jungen chinesischen Unternehmer besucht, der mit seinen Weinen schon bald den absoluten Top-Winzern Konkurrenz machen will. Link zum Text in den Shownotes. Titel: Alarmstufe Rotwein. Ich sag jetzt Alarmstufe Feierabend, Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Carlo Sarski. Vielen Dank, Carlo, und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.